Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo bei Von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara und heute geht es um das Thema Demenz. Grüße gehen auch raus an unsere HörerInnen von Radio Freirad in Innsbruck. Vom 21. bis zum 23. September fanden in Graz die langen Tage der Demenz statt. Sie sollen ein Zeichen gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Demenz setzen. Am ersten Tag wurde neben weiteren Programmpunkten auch der Film Mitgefühl vorgestellt. Darin geht es um ein kleines dänisches Pflegeheim, in dem auf Kuchen, Sekt und Mitgefühl als Unterstützung gesetzt wird. Die BewohnerInnen leben in einer Art Wohngemeinschaft und die Gründerin Maibjer Aibi setzt auf Umsorgung. Berührungen, Gespräche, die Freude der Gemeinschaft und Naturleben sind ein Teil des Rezepts. Damit müssen die BewohnerInnen im Schnitt weniger als ein Medikament pro Tag zu sich nehmen, was weit unter dem normalen Durchschnitt liegt. Der Film ist ein Plädoyer für ein würdevolles und glückliches Lebensende. Wir hören heute das Filmgespräch, in dem Werner Ranacher als Moderator mit Robert Krotzer, Johanna Konstantini, Alexis Matsavrakos, Martina Schmidhuber und Sabine Schuster-Haag über die Krankheit Demenz und neue Formen der Betreuung spricht. Auf unserer Homepage findet ihr bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung einen Link, unter dem ihr den Film noch bis zum 27.12. kostenlos abrufen könnt.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Laut einer aktuellen Statistik der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, erkrankt alle 3 Sekunden auf der Welt ein Mensch an Demenz. 25 Millionen Menschen haben derzeit auf unserer Welt eine Demenzerkrankung. Man schätzt so zwischen 50% und 60% mit der Diagnose Alzheimer. In Österreich sind es rund 130.000 Menschen. Das sind so viele Menschen, wie in der Stadt Innsbruck leben. Das ist eigentlich arg, oder? 130.000 Menschen. Demenzerkrankungen sind, wenn man so will, die gefürchtete Kehrseite einer an sich sehr positiven Entwicklung, nämlich der steigenden Lebenserwartung im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Denn wahrscheinlich eine der größten Gefahrenquellen, an Demenz zu erkranken, ist das Alter. Einer der größten Risikofaktoren, an Demenz zu erkranken, ist statistisch gesehen das Alter. Statistisch gesehen ist es auch quasi gefährlicher, Frau zu sein, aber es liegt vielleicht auch an der unterschiedlichen Lebenserwartung. Es erkranken nämlich mehr Frauen an Demenz als Männer, sagt die Statistik. Eigentlich alles arge Sachen, oder? Finden Sie das auch? Man könnte die, ich weiß nicht, ob es das Vokabel gibt, die Argheit vielleicht auch schon ein bisschen woanders ansetzen. Ich finde das Wort Demenz an sich schon ja brutal. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können einige von Ihnen im Saal hier Latein. Demenz, ohne Geist, ohne Verstand. Wenn man gemein übersetzen möchte, könnte man vielleicht auch sagen, ohne Sinn oder noch gemeiner, sinnlos. Und wer würde denn das schon sein? Also eigentlich sehr, sehr, sehr brutal. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen hier im Kids Royal Kino. Mein Name ist Werner Ranacher. Ich bin an sich Redakteur im ORF Steiermark und wir haben heute an diesem Welttag der Demenz, am Welttag der Alzheimer-Erkrankung natürlich schon den ganzen Tag in unseren Programmen, also sowohl im Radio als auch im Fernsehen und im Internet, über diese Problematik berichtet, weil es wichtig ist, weil dieser Tag wichtig ist. Über Demenz redet man nicht gerne, wissen wir alle, obwohl es so viele Menschen betrifft. Also es bleibt ja nicht bei den rund 130.000, die Statistik für Österreich aufwirft. Das betrifft ja eigentlich auch Ehepartner, Familienangehörige, Freunde. Das betrifft ein ganzes Umfeld. Also wahrscheinlich sind die meisten schwereren Erkrankungen nicht auf die Betroffenen allein zu reduzieren. Aber ich glaube, dass es kaum eine weitere Erkrankung gibt, die so ein großes soziales Umfeld mit einfasst, wie es Demenzerkrankungen tun. Und deswegen ist es wichtig, auch darüber zu reden. Das werden wir heute hier tun und das werden Sie auch in der Kürze jetzt dann in einem sehr, sehr spannenden Film erleben können, wo man versucht, eine andere Art der Demenzbehandlung aufzuzeigen. Denn solange man Demenz auch schon kennt, so gut erforscht sie auch schon ist, es ist eine Erkrankung nach wie vor mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Was letztendlich wirklich eine Demenzerkrankung auslöst? Ist es jetzt, weiß ich nicht, Diabetes? Ist es jetzt Bluthochdruck? Ist es zu dick sein? Ist es Rauchen? Ich meine, Rauchen ist sowieso nie gut. Man weiß es nicht. Womöglich ist es eine Kombination von allem. Ist es eine genetische Ursache? Vielleicht ist es aber auch unser Lebensstil. Diese dauernde Stresssituation, in der wir uns befinden, dieses schneller, 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 diese viele Hektik, der wir ausgesetzt sind. Womöglich ist es, was man ebenso nicht weiß, was man dagegen tun kann. Es gibt, und ich glaube, das ist hier in diesem Kreis eine Binsenweisheit, wenn ich Ihnen das sage, es gibt noch kein klar definiertes Heilmittel gegen Demenz. Versucht alles Mögliche. Es gibt verschiedene Chemikalien, in die man große Hoffnung setzt, aber ob es jetzt tatsächlich ein Pharmazeutikum ist oder ob es Knoblauch ist oder Ginkgo, wirklich hundertprozentig helfen tut noch nichts. Man versucht auch Ansätze über soziale Interventionen, über verhaltenstherapeutische Interventionen. Lindert alles, aber heilt letztendlich nichts. All das ist zweifelsohne dazu angetan, Demenz quasi als Damoklesschwert zu betrachten, das über einem schwebt. Und wenn man betroffen ist, weiß man sehr oft nicht ein noch aus. Im ersten Moment schämt man sich vielleicht sogar seiner Fehlleistungen, die einem passieren. Man traut sich nicht sagen, man versucht es vielleicht zu verstecken. In der Familie oder im Freundeskreis fällt es auf. Man traut sich den Betroffenen, die Betroffenen nicht anzusprechen. Es sind Dinge, die das Leben zweifelsohne sehr schwer machen. Wobei das müsste so nicht sein. Es gibt ja Gott sei Dank bei uns auch die Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber auch über das werden wir dann im Anschluss an den Film sprechen. Der Film, den Sie jetzt gleich sehen werden, kommt aus Skandinavien, wo man in einem Pflegeheim versucht, einen anderen Weg zu gehen, als zum Beispiel, weiß ich nicht, in handelsüblichen, in herkömmlichen Pflegeheimen, wo man mal versucht, mit Medikamenten den Patienten zu helfen. Sie werden es gleich sehen, der Film heißt Mitgefühl, also das ist der deutsche Titel, und ich finde, das ist einer der seltenen Fälle, wo der deutsche Titel fast besser ist als das Original. Also ich muss dazu sagen, wie es auf Skandinavien, ich glaube aus Dänemark kommt der Film, wie er im dänischen Original heißt, weiß ich nicht. Der englische Verleihtitel ist Not Yet the End oder so irgendwie. Aber Mitgefühl, glaube ich, trifft es fast besser, weil das ist der Ansatz, den man in diesem Pflegeheim versucht, tatsächlich auch zu leben. Wenn ich Ihnen jetzt viel Vergnügen wünsche, dann mag das vielleicht jetzt zynisch klingen, ist es aber nicht, weil Sie werden sehen, es wird in dieser Einrichtung in Skandinavien auch sehr viel gelacht. Es herrscht auch durchaus sehr viel Lebensfreude vor. Und es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, hierzulande weiterzudenken und neue Wege zu beschreiten. Ich freue mich schon im Anschluss an die Diskussion mit namhaften Expertinnen und Experten hier auf der Bühne. Wenn Sie dieses Programmheft schon gesehen haben, nimm dir Zeit, dann wissen Sie, wer hier auf die Bühne kommt. Den anderen stelle ich Sie im Anschluss an den Film vor. Jetzt darf ich aber den Filmvorführer bitten, den Markus Film ab. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, viel Vergnügen mit Mitgefühl.
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now! Tune in to Radio Helsinki 92.6, in your community, covering your community and beyond. A radio station that knows no borders.
Sie sind herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, es ist ein Film, zu dem ich Ihnen gerne gute Unterhaltung wünschen möchte. Und ich glaube, der Film hat das schon durchaus gehalten, was ich Ihnen versprochen habe. Es ist nicht immer alles nur traurig, was man in solchen Situationen erlebt. Ganz im Gegenteil, man hat das Gefühl gehabt, dass diese Menschen dort auch sehr viel Spaß gehabt haben, auch sehr viel Freude, bei all den traurigen Momenten natürlich auch. Aber so ist das Leben. Ich würde gern diesen Film ein bisschen nachbesprechen mit Ihnen, aber auch mit meinen Gästen hier am Podium. Und dazu begrüße ich jetzt den Grazer Stadtrat Robert Kotzer recht herzlich. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Die Psychologin und Schriftstellerin Johanna Constantini. Den, ich glaube, man kann das so sagen, Gerontopsychologen und Psychiater Alexis Mazarakos, herzlich willkommen. die Theologin und Ethikerin Frau Professor Dr. Martina Schmidhuber. Und die Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin Sabine Schuster-Halk. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Frau Schuster-Halk, gestatten Sie mir bitte, mit Ihnen zu beginnen. Lernen Sie jetzt gleich Dänisch? Wollen Sie dorthin?
Nach Dagmarsminden? Nicht meine Absicht. Es wäre aber schön, das von Dänemark zu uns zu bringen, weil ich bin jetzt wiederholt begeistert davon. Ich habe den Film jetzt mehrfach gesehen und es ist einfach für mich nur eine Traumvorstellung, so zu arbeiten.
Ist das so ganz anders, als bei uns gearbeitet wird in ähnlichen Einrichtungen?
Also der Ansatz dafür wäre da, aber die Möglichkeiten dafür sind sehr eingeschränkt.
Bei uns?
Ist bei uns sehr schwierig.
Das woran liegt Form, das?
Ja, woran liegt das? Ich glaube, das ist schon ein Thema, das man kennt. Wir würden gerne mehr Zeit haben, um genau das zu machen, was in dem Film so schön gezeigt wird, nämlich einzugehen auf das, was der Mensch braucht, zu schauen, was ist das Bedürfnis. Leider ist es sehr schwer möglich, weil man einfach wenig Zeit hat dafür.
Zeit, wenig Zeit heißt auch zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zeit heißt, dass genau zu wenig Mitarbeiter da sind, zumeist, ja. Mhm. Das ist das Hauptthema.
Herr Stadthalter, was müsste man denn tun, um so ein Haus in Graz zum Beispiel zu eröffnen und zu betreiben?
Also um so ein Haus zu betreiben, ist natürlich eine Frage der Personalausstattungsverordnung und letztendlich der Pflegeschlüssel. Das ist sozusagen das große Thema, das man im Pflegebereich hat. Die Frage, dass wir in der Steiermark leider sozusagen nicht mit den besten Personalausstattungsverordnungen gesegnet sind, um so zu sagen. Also wenn man das auch im Bundesländervergleich vergleicht, ist natürlich in Bundesländern wie Wien deutlich besser unterwegs. Aber das, also an dem steht und also damit dem steht und fehlt natürlich sehr vieles, weil daran natürlich auch geknüpft ist, sozusagen, wie schaut die Zeit aus, die eben Pflegerinnen und Pfleger haben in der individuellen Betreuung von Menschen. Daran hängt vieles, natürlich dann verbunden natürlich auch mit pflegerischen Konzepten und sozusagen der räumlichen Gestaltung des Hauses und so weiter.
Sie haben jetzt ein Wort, weiß ich nicht, ob bewusst oder unbewusst vermieden, das aber in solchen Diskussionen immer sofort kommt, Geld. Ist es ein finanzielles Problem, dass die Situation bei uns anders ist als zum Beispiel in diesem Haus in Dänemark?
Also jetzt kenne ich natürlich die genauen Hintergründe nicht, also abgesehen von dem Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass es sozusagen kein Pflegewohnheim für Wohlhabende ist und dass es sozusagen entlang des normalen, unter Anführungszeichen, Pflegefinanzierungsschlüssels ist. Wobei ich jetzt gestehen muss, dass ich für das dänische Pflegewesen und sozusagen was dahinter die Finanzierungsquellen sind, nicht der Experte bin. Aber grundsätzlich, ja, natürlich hängt vieles und sozusagen letztendlich immer alles am Geld, aber das ist, glaube ich, auch eine grundsätzliche Frage, die wir aufwerfen müssen, sozusagen, wofür geben wir Geld aus, und wenn wir Bedingungen wie diese auch in der Pflege und für Menschen, die pflegebedürftig sind, haben wollen, dann ist es natürlich auch notwendig, dass entsprechend Geld dafür aufgewendet wird, dass wir als Gesellschaft auch uns dazu bekennen, dass wir das Geld dafür aufwenden wollen.
Was ist es uns wert, sozusagen?
Und dass es uns das wert ist. Und sozusagen natürlich ist es dann auch die Frage, wohin geht das Geld, das in den Pflegebereich fließt? Also kommt das dann tatsächlich auch bei pflegebedürftigen Menschen an? Oder sozusagen haben wir da gewisse Spannen eingezogen, wo das Geld dann wieder woanders landet? Sprichwort sozusagen privatisierte Pflegelandschaft.
Kommen wir weg vom schnöden Mammon. Frau Constantini, Johanna Constantini, wir hatten ja heute schon das Vergnügen, ein Gespräch fürs Radio führen zu können. Ich nehme an, der Name Constantini ist Ihnen durchaus ein Begriff. Wenn ich ganz kurz sagen darf, Sie sind die Tochter von Didi Constantini. Das war einst der österreichische Fußballnationalteamchef. Ihr Vater ist Demenzpatient seit 3 Jahren mit dieser Diagnose. Haben Sie in diesem Film einiges aus Ihrer Familie wiedergesehen oder wiedergefunden?
Ja, ich habe es mir die ganze Zeit überlegt, welche Parallelen es gibt. Es gibt einige. Mein Papa ist seit gut 2 Jahren in einem Pflegeheim. Und ich muss sagen, abgesehen von der Tatsache, dass das Personal in dem Pflegeheim, in dem er untergebracht ist, sehr wertschätzend ist und sehr, sehr liebevoll mit den Bewohnerinnen und Bewohnern umgeht, ist es bei meinem Papa, glaube ich, die Tatsache, dass sehr viele Menschen um seine Geschichte wissen. Mhm. Um seine Lebensgeschichte, um seine Karriere, um seine Interessen demnach auch. Und dass ihm die Menschen deshalb tendenziell sehr offen begegnen, ihn auch immer noch sehr, sehr bewusst auf seine Interessen und auf seine Vergangenheit ansprechen. Und man sieht es in diesem Film ganz toll, wie viel das ausmacht, wenn die Menschen gekannt werden und ihre Lebensgeschichte gekannt wird. Und ich glaube, dafür muss zumindest Zeit sein, dass man weiß, was diese Menschen ausmacht, damit man sie immer und fortwährend abholen kann.
Das ist wahrscheinlich leichter, wenn man sich länger auf jetzt die Patienten-Pflegerinnen-Pfleger-Beziehung einlassen kann, wenn also die Menschen tatsächlich in solchen Häusern auch wohnen, oder?
Ja, das kann natürlich mit dieser Wohnform passieren, aber das kann natürlich auch unter der Bedingung einer anderen Art von Betreuung sein. Ich glaube, das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung, die den Familien obliegt, die den Betroffenen und den Angehörigen obliegt. Man sieht es auch hier, der Weg ist mitunter herausfordernd. Die Annahme von Unterstützung ist nicht immer freiwillig, braucht Zeit, braucht Geduld, braucht Verständnis, vielleicht mal auch den Schritt zurück. Das war bei uns nicht anders und ich glaube, alle versuchen immer das Beste zu machen und nicht immer sind diese Wege einfach.
Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie sind selbst Psychologin. Hat man da quasi den eigenen Druck? Man ist ja selbst Fachfrau, man muss das irgendwie selber können. Wie war denn das bei Ihnen?
Ja, selber können ist so eine Sache. Also ich habe es heute vormittags ja auch schon erwähnt in unserem Gespräch. Die Psychologin tritt da schon eher in den Hintergrund, wenn es um den Papa geht. Also da bin ich die Tochter und die Tochter macht sicher nicht alles richtig. Aber ich versuche es und ich versuche mein Bestes und wir haben glücklicherweise eine sehr gute Verbindung bis heute und eine sehr, sehr liebevolle und gute Beziehung und das macht zumindest vieles einfacher.
Herr Dr. Mazarakos, Sie leiten auch die Institution SOFA, eine Betreuungsinstitution für Menschen, die diese Art von Hilfe brauchen. Wie sehen Sie denn, oder was wäre denn für Sie eine optimale Betreuungsform für Menschen, die an Demenz leiden, die eine Demenzerkrankung haben?
Eines der wichtigsten, also bei Demenz denken wir immer an Verwirrtheit und Vergesslichkeit. Mhm. Und ich denke mir, dass man eigentlich als Psychiater das ein bisschen weiter fassen müsste. Also es geht ja viel um Emotionen, es geht ja viel um Scham, es geht viel um Angst, es geht viel um Wut und ähnliche Dinge, ähnliche Emotionen. Und denen muss man eigentlich gut begegnen können. Und das hat mir in dem Film so gut gefallen, dass die das geschafft haben, ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Das muss natürlich nicht nur in einem Heim sein, das kann in jeder Art von Institution sein, das kann auch bei uns in der mobilen Betreuung sein, das kann in einem Krankenhaus sein, das kann betreuten Wohnen in der Familie, gehe ich mir davon aus, also überall kann das ja passieren, aber wir müssten irgendwie den Fokus drauf setzen. Also wirklich zu schauen, den Menschen im Heim oder wo immer das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleingelassen sind, dass sie Geborgenheit empfinden können und dass sie sich sicher fühlen. Derzeit habe ich eher das Gefühl, dass das Heim eher, also man bemüht sich ja in den Heimen, ich betreue selber 2, ich weiß ja, wie sehr sie die bemühen, abgesehen von Personalmängeln und so weiter. Aber gesehen wird das Heim immer Neues abgeschoben werden und das sieht man ja im Film auch, also die möchten ja doch alle gern nach Hause gehen. Das heißt, die grundsätzliche Haltung von uns sollte schon sein, die Menschen dabei zu unterstützen, zu Hause bleiben zu können, so lange wie möglich, wenn sie das wollen. Ich glaube, darauf müssen wir trotz allem den Fokus setzen. Mhm.
Das betrifft jetzt natürlich die Menschen, die tatsächlich erkrankt sind. Wie sehen Sie denn das Umfeld? Was kann man jetzt Angehörigen, was kann man Freunden, Mitmenschen anbieten, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden?
Die brauchen ganz viel Entlastung. Man sagt ja nicht umsonst, die Demenz ist Erkrankung der ganzen Familie. Ich glaube, Sie haben das ja bei den einleitenden Worten auch irgendwie so ähnlich erwähnt. es sind ja alle betroffen davon. Es gibt ja viele Missverständnisse in der Demenz, mit der Demenz oder in der Demenz. Wie ich es vorher erwähnt habe, die Betroffenen haben ja Angst, das orientierungslos zu werden, das Gefühl zu haben, ich finde vielleicht nicht mehr nach Hause, ich finde mich in der Wohnung nicht mehr zurecht. Das ist schier, stell mir vor. Das heißt, das macht mir Angst. Und es könnte sein, dass wenn die anderen draufkommen, dass es mir so geht, dass ich dann nicht mehr lang zu Hause bleiben darf. Mhm. Das heißt, ich versuche nicht aufzufallen. Es gibt so eine schöne Zeile von Konstantin Wecker, dann nicht auffallen, dann kann ich nicht reinfallen. Und so ähnlich ist das Missverständnis. Es ist natürlich nicht schick, das ist ein Schuss ins Knie, Hilfen abzulehnen, aber das ist halt so. Und daran verzweifeln dann natürlich auch die Angehörigen, weil sie sich bemühen und dann wird alles abgelehnt und du willst mir nur raus haben aus der Wohnung, du willst nur unser Geld haben, du willst uns nur beerben und so weiter und so fort. Es wird dann irrsinnig schwierig. Das heißt, da muss man sehr viel entlasten, man muss die Angehörigen viel aufklären, man muss am gegenseitigen Umgang was verändern. Das Medikament ist im Film nicht ganz, das Alzheimer-Medikament ist im Film nicht ganz so gut weggekommen. Ich halte relativ viel davon, weil es ja auch darum geht, alle Verhaltensauffälligkeiten, die mit der Demenz im Zusammenhang stehen, damit gut zu behandeln, ohne zu sedieren. Das ist das Wichtige an dem Medikament. Und damit kann man auch viel Entspannung in die Betreuung bringen. Und da ist wir natürlich in der mobilen Betreuung und in unserer Beratungsstelle, das ist natürlich ein Hauptschwerpunkt. Und die Angehörigen haben natürlich klarerweise das Recht darauf, entlastet zu werden, aber diese Entlastung wirkt da wieder rück auf den Betroffenen, mhm. weil es dann dem Demenzkranken auch wieder besser geht, weil der merkt, ich gehe nicht auf die Nerven, die wollen mich nicht weghaben, das sind eigentlich auf meiner Seite, damit ist dann viel gewonnen.
Das sind ja jetzt nicht nur medizinische oder psychologische, psychiatrische Fragestellungen, sondern auch, und jetzt schaue ich dich, Herr Professor Schmidhuber, an, das sind ja auch ethische Fragestellungen. Was darf ich, was soll ich, wie weit kann ich einem als Angehöriger, als Sohn, als Lebenspartner, wie sehr kann ich einem betroffenen Menschen, der an Demenz erkrankt ist, Autonomie wegnehmen, um ihm Gutes zu tun. Das ist ja eine Gratwanderung, oder? Wie sehen Sie denn das? Sie, wie gesagt, Sie sind Theologin, aber Expertin auch für Healthcare Ethics. Also können Sie uns da Tipps geben, was ist aus Ihrer Sicht zulässig und wo ist eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte?
Das muss ich gleich korrigieren. Ich bin keine Theologin, sondern Philosophin mit Spezialisierung auf Medizinethik, genau. Also zur Theologie kann ich Ihnen gar nichts sagen. Aber aus philosophischer und ethischer Sicht ist es tatsächlich so, dass hier im Film das sehr deutlich wurde, wie schön die Pflegerinnen, waren lauter Frauen, das geschafft haben, diesen schmalen Grat zwischen Fürsorge und Autonomie zu gehen. Und das ist ja gerade die Herausforderung, wenn man merkt, dass ein Mensch abbaut aufgrund der Demenz, kognitiv abbaut, und man möchte ihm Gutes tun, wie Sie auch sagen, und eben das auch mit Medikamenten unterstützt werden kann. Aber man möchte ihn auch nicht paternalisieren, bevormunden, infantilisieren. Das ist schnell die Gefahr, gerade wenn Pflegende überlastet sind, wenn die Zeit sehr knapp ist, dass man die Fürsorge sehr in den Vordergrund rückt und sagt, ja, das tut ihm jetzt gut, das machen wir so, ohne zu schauen, was die Patientin oder der Patient eigentlich will. Und sich die Zeit zu nehmen, und da sind wir wieder bei dem Thema Zeit, das zu hinterfragen und wirklich auch genau hinzuschauen, weil manchmal sind das ja auch nonverbale Signale, das wurde in dem Film auch sehr deutlich, ja, gerade am Ende dieser Szene, als hier interpretiert wurde, dass die Frau nicht mehr essen will und deshalb vielleicht aus dem Leben scheiden will, auf ihre Art und Weise, wie sie es noch mitteilen kann. Das war schon beeindruckend und auch mutiger, dass man das so interpretiert hat. Aber genau darum geht es, ja? Also zu schauen, was will der Mensch mit Demenz, obwohl er dement ist, noch und wie können wir dem gerecht werden.
Frau Schuster, wie funktioniert denn das in der Praxis?
Also wie funktioniert es in der Praxis? Also im Grunde genommen ist es sehr schön, was Sie jetzt gesagt haben, also dieses Erkennen von Bedürfnissen des Menschen, der an der Demenz erkrankt ist, der sich verbal nicht mehr ausdrücken kann, zumeist sein Bedürfnis einfach nicht mehr zum Ausdruck bringt. Das sind oft wirklich banale Dinge, um die es da geht. Da geht es wirklich um das, man ist da, man lernt den Menschen kennen, man versucht einfach wirklich den im Ganzen zu erfassen, ja, mit seiner Geschichte, mit dem, was er erlebt hat, mit dem, was er an Geschichte mitbringt. einfach damit zu arbeiten. Und da braucht es einfach ganz viel eben wieder die Zeit, ja, dass man sich hinsetzt und vielleicht einmal nur beobachtet, einmal nur schaut, wie tut der jetzt, ja, wie verhält er das sich, damit man dann auch beurteilen kann, in einer später, da gibt es jetzt eine Veränderung, ja, und anhand dieser Veränderung kann ich dann beurteilen, was, oder kann ich vielleicht wahrnehmen, ohne dass ich jetzt eine Aussage kriege von dem Menschen, was braucht der jetzt, ja, was ist das Bedürfnis? Und ich habe immer so diesen Begriff des herausfordernden Verhaltens, das ist ja so etwas, was sehr häufig verwendet wird, und das kann man so ein bisschen umformulieren und sagen, der Mensch fordert mich auf, ja, etwas zu tun, das er nicht aussprechen kann. Ja. Und das zu erkennen, das ist in der Praxis nicht einfach. Da braucht es ganz viel,
Da gibt es wahrscheinlich keinen Lehrgang dafür, oder? Das muss man
natürlich
spüren.
Natürlich gibt es Lehrgänge dafür. Man versucht es zu lernen, aber es braucht ganz viel Eigenengagement. Ja. Man muss sie wirklich auch wieder die Zeit nehmen, das, was man gelernt hat, auch zu sehen und zu machen. Und das ist schon schwierig. Ja? Und wenn man dann eben die Zeit nicht hat und die Motivation aber da ist und das Wissen da ist, es so tun zu wollen oder zu sollen, da kommt man echt in einen richtig schweren Konflikt. Ja? Und das macht auch mit einem, der seinen Job gut machen will, der ein Herz hat dafür, das macht ganz viel mit einem. Und da sind wir auch bei dem Thema, das Sie gesagt haben vorher, also jeder Stress, der in mir ist oder den ich empfinde bei meiner Arbeit, der wirkt sehr auf das Gegenüber aus. Ja? Und das ist im Alltag ein großes Thema, ja? Weil man kommt in Stress. Ja? Weil wenn ich jetzt meinen Arbeitsalltag hernehme oder den meiner Kollegen auf unserer Akutabteilung, da ist es oft sehr stressig, es ist sehr unruhig und man ist aber trotzdem versucht und bemüht, das zu reduzieren. Aber das nimmt alles einen Einfluss auf die Patienten und das hat dann eine sehr, sehr starke Dynamik und das kostet ganz viel Kraft und es kostet auch ganz viel von der eigenen Energie und von dem, mit dem muss man dann auch zurechtkommen, ja, mit diesem, ich möchte eigentlich meinen Job gut machen, ich kann ihn aber nicht machen, weil die Bedingungen dafür nicht gegeben sind. Und schlussendlich unterm Strich steht dann immer der Patient, der einem wirklich, wo man dann das Gefühl hat, man tät gern, aber man kann einfach nicht.
Ich meine, ja.
Das ist oft herzzerreißend. Also das ist, es gibt Situationen wirklich, wo man sich dann schon fragt, ist das was man für die Zukunft so machen möchte? Ja, möchte ich das wirklich? Also ich persönlich arbeite jetzt seit 30 Jahren, fast 30 Jahren in diesem Beruf, jetzt mittlerweile seit über einem Jahr genau in dem Bereich der Gerontopsychiatrie, wo man fast ausschließlich mit an Demenzerkrankten und Delirpatienten zu tun haben. Und für mich stellt sich dann schon die Frage, wenn diese Bedingungen, unter denen wir arbeiten, sukzessive schlechter werden, und die werden schlechter, ja, das kann ich beurteilen und das ist auch offensichtlich, wo endet das? Ja, wo endet das auch für die Patienten? Und das ist schon was, mit dem ich oft aus der Arbeit heimgehe und das beschäftigt. Glaube ich, uns alle.
Ich glaube, man muss dazu sagen, natürlich in diesem Film, wir wissen ja auch nicht, wie es dem Pflegepersonal da in Dänemark geht. Genau. Das ist halt das, was möglicherweise nicht in den Film gekommen ist. Vielleicht hat es die Kamera eingefangen, aber wir haben es halt nicht gesehen, das muss man auch dazu sagen. Bevor ich hier auf dem Podium weiter diskutieren möchte, meine Damen und Herren, ich würde auch gerne Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie zum Beispiel Fragen hier an die Herrschaften hier am Podium haben. Bitte.
Erstmal danke für den tollen Film. Und danke für dieses Gespräch, das jetzt stattfindet. Ich finde beides wertvoll und danke, dass Sie sich auch Zeit nehmen. Zwei Begriffe sind gefallen. Ich weiß nicht, ob ich mich an den ersten richtig erinnere. Der Schlüssel, Pflegeschlüssel, der wurde angesprochen. Also wie viele Personen in Österreich für einen Patienten oder wie viele ein Pfleger ist für wie viel oder eine Pflegerin meistens wahrscheinlich. Meistens sind es Frauen, glaube ich, auch in Österreich. Sind für wie viele Patienten zuständig? Nummer eins. Frage Nummer zwei, das Medikament, das Sie angesprochen haben. Könnten Sie vielleicht noch was dazu sagen, was für eine Wirkung es hat, wie es heißt und was man sich erhofft?
Gehen wir noch hinten, von hinten nach vorne, bitte gleich direkt an Sie.
Okay, ja, danke. Ja, das, der Name, der jetzt im Film verwendet wird, ist ein Handelsname, Donepezil. Es gibt verschiedene Demenzmedikamente. Die Wirkung, so wie alle Psychopharmaka wirken, es geht um Botenstoffe, die im Gehirn entweder zu viel oder zu wenig vorhanden sind. Und das ist halt bei der Alzheimer, speziell bei der Alzheimer-Demenz auch so. Man kennt diesen Botenstoff und es gibt Medikamente, die da unterstützen, dass dieser Botenstoff ein bisschen länger vorhanden ist im Gedächtniszentrum. Die Studien sagen, dass der Krankheitsverlauf ein halbes bis ein Jahr hinausgezögert wird, wobei das natürlich ein statistischer Wert ist. Wir haben auch eine Klientin bei uns gehabt, die hat die Diagnose 30 Jahre gehabt. Ob wegen des Demenzmedikaments, kann ich natürlich nicht sagen. Ich will nur sagen, die Bandbreite ist eine große und auf die Einzelperson kann ich das nicht umlegen. Das ist halt ein statistischer Wert. Ich verwende es nicht gern. Ich sage das jetzt da, weil sie mich gefragt haben, ich verwende es mit dem halben Jahr bis Jahr nicht gerne, weil dann immer gesagt wird, das ist ja eigentlich so wenig. Und ist es das eigentlich wert? Ich denke mir, jetzt abgesehen von diesem Heim, wo ich mich vielleicht wohlfühlen würde, ist es, also die Demenzerkrankung ist der häufigste Grund für eine Heimunterbringung. Wenn mir das Medikament gestattet, ein halbes Jahr bis ein Jahr später in ein Heim zu kommen und ein halbes Jahr bis ein Jahr länger zu Hause, meinen vier Wänden zu bleiben, würde ich sagen, ist es mir wert. Muss man natürlich individuell entscheiden. Das Zweite, was für mich eigentlich viel wichtiger ist, dass diese Medikamente sehr gut gegen alle Verhaltensauffälligkeiten oder herausforderndes Verhalten bei Demenz wirken, wenn sie im Zusammenhang mit der Demenz stehen, ohne zu sedieren, also ohne die Menschen zu beruhigen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die meisten Medikamente, die bei uns gegeben werden, bei Demenz auf Verhaltensauffälligkeiten, sedieren, sind auch für die geistige Leistungsfähigkeit nicht günstig und beschleunigen meistens den Demenzverlauf auf die lange Dauer gesehen. Deswegen ist es mir so wichtig zu schauen, dass jeder zu seiner Diagnose kommt, wo ich den Verdacht habe, und dass jeder zu seinem Medikament kommt, wenn es einen Sinn macht und wenn er es gut verträgt. Ich weiß nicht, ob ich damit genug geantwortet habe.
So, welche Symptome wie gemildert werden?
Ja, nee, es gibt Verhaltensauffälligkeiten, gibt es Millionen Möglichkeiten. Das hängt viel von der Persönlichkeit, vom Charakter ab. Die häufigsten Dinge sind Aggressivität oder Wandertrieb oder Rückzug oder Essprobleme oder Schreien oder Verweigerung von Pflegetätigkeiten. Das sind so die häufigsten Dinge, die eigentlich das Leben für den Demenzkranken und für die, die ihn betreuen wollen, sehr schwierig machen und eine große Belastung sind. Und da geht es darum, wäre nämlich auch pflegeintensiv und das wäre gute, zum Beispiel diese Medikamente sind eine gute Investition, mit dem Pflegepersonal besser, mit dem, das wir haben, besser umgehen zu können, und auch die sind dann entlastet. Also ich weiß es von den zwei Heimen, die ich betreue, also nach einer gewissen Zeit tritt meistens Ruhe im Heim ein, wenn alle, die die Krankheit haben und die Diagnose verdienen, dann ein Demenzmedikament kriegen. Und das kriege ich immer als Rückmeldung von anderen Kollegen von mir, also das macht Sinn.
Betreuungsschlüssel war die zweite Frage. Können Sie dazu was sagen?
Nein, ich glaube, da muss ich eher weitergehen.
Bitte. Ja, also die Betreuungsschlüssel sind... Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es sehr unterschiedlich ist. Man kann es tatsächlich eben, also Personalausstattungsverordnung, BAVO, so heißt das entsprechende Landesgesetz, weil es hängt natürlich dann ab von Tages-Nachtzeiten, hängt ab von den Pflegestufen etc. Also da gibt es sozusagen, also man kann es jetzt nicht eins zu eins sagen, aber man kann es eben dort anschauen. Man kann aber eben auch sagen, es gibt sozusagen sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern, beziehungsweise auch große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Also Betreuungsschlüssel im Behindertenhilfsgesetz sind sozusagen deutlich soll man sagen, also kleiner, also wo Pflegepersonen weniger Personen zu betreuen haben, als das in der Alterspflege ist. Das dazu vielleicht aber auch noch kurz, weil also sozusagen wir da.
Also wie viele Personen hat eine Pflegeperson zu betreuen jetzt, wenn wir hier bleiben in unserem Thema, also in der Demenz?
Also auch das ist wieder dann sehr stark abhängig vom Konzept, aber man kann ungefähr ausgehen von einer Pflegeperson, die für etwa 10 Personen im besseren Fall, aber es sozusagen ist sehr stark schwankend, einfach auch von den Konzepten der Häuser, ob es dort WGs gibt, ob dort sozusagen welche Bereiche dort zuständig sind. Und das Ganze natürlich dann auch angepasst an die jeweilige Berufsgruppe, also von der Heimhilfe über die Pflegeassistentin, Pflegefachassistenz, Diplomierte.
Herr Schuster-Hack, also, wie ist es bei Ihnen?
Ja, wie ist Krankenhausbereich ist ja dann nochmal anders.
Ein Tatsachenbericht? Also ein Pflegeschlüssel ist alles gut und schön. Ich meine, er existiert, aber er hat im Prinzip eh keine Relevanz, weil die Leute nicht da sind, die der Pflegeschlüssel eigentlich erfordern würde. Mhm. Weil von dem Ist-Zustand bei uns im Haus, wir weiß nicht, wie viele offene Dienstposten wir haben. Das heißt, ich habe zwar einen Pflegeschlüssel, aber er hilft mir nichts. Weil die Leute, die ich habe an Personal, die müssen reichen für die Patienten, die ich habe. Und es ist völlig egal, wie der Pflegeschlüssel ausschaut.
Was ist also denn die Realität?
Das ist die Tatsache. Ja, und wenn ich heute in der Früh aus dem Nachtdienst gehe und es meldet sich ein Kollege krank, dann hilft mir der Pflegeschlüssel auch nichts, weil dann muss ich mit den Leuten arbeiten, die ich da habe. Und wenn es statt 5 Nummer 3 sind, dann müssen es 3 schaffen, bis halt vielleicht irgendwann einer Gott sei Dank noch einspringt. Ja, also das ist die Tatsache. Ja, egal, welcher Pflegeschlüssel das existiert, er hilft uns in der Praxis gar nichts.
Gehen wir vom Optimalfall aus, es sind alle Kolleginnen und Kollegen gesund und es ist ein normaler Werktag,
also ein, für Sie ein normaler Arbeitstag. Ein abnormaler Werktag, wenn alle Kolleginnen gesund okay. sind und Kollegen.
Ein abnormaler Werktag, ein Werktag, wie man ihn sich wünscht. Wie viele Kolleginnen und Kollegen betreuen dann wie viele Patientinnen und Patienten?
Also bei uns ist es so, wir haben, ich kann nur von uns jetzt sprechen, weil den...
Sagen Sie nur, wo ist uns?
Also ich bin Mitarbeiterin auf der akut-gerontopsychiatrischen Abteilung bei den Elisabethinen in Eggenberg.
Ja, danke schön.
Die mittlerweile seit über einem Jahr existiert. Wir haben am Tag also ich hoffe, meine Chefin korrigiert mich, wenn ich jetzt am Blödsinn rede. Wir haben einen Sollstand von 14 Patienten auf der Station. Ich habe 5 Mitarbeiterinnen im Dienst, wobei mit diesen 5 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann auch noch die Akutambulanz mitbetreuen muss. Also das ist quasi jetzt die Tagesbesetzung, sind 5 Personen für die 14, maximal 14 Patienten.
Aber das ist jetzt wirklich nur Ihr Fall sozusagen, wie der Herr Kotzer schon
das
gesagt
ist, hat. Das ist bei uns auf genau, bei uns auf der
genau,
Station
also jetzt,
bei uns
auf der Abteilung. Ich gesprochen habe, ist der stationäre Bereich, also Pflegewohnheim-Bereich.
Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist sehr unterschiedlich. Also ein Unterschied, genau, ob das ein Akutkrankenhaus ist, ob das eine Privateinrichtung ist, ob das eine stationäre Pflegeeinrichtung ist. Also da gibt es ja unterschiedlichste. Ja.
Wo ich vielleicht nochmal kurz anknüpfend auch an das von Dr. Mazavrakos kurz hinkommen möchte. Also der stationäre Bereich ist natürlich einer, der sozusagen entlang dessen, was Sie ja gesprochen haben, sehr viele Fragezeichen aufwirft, die natürlich auch der Film sozusagen, der uns mit Anspruch und Wirklichkeit sozusagen und der Lücke, die dazwischen klafft, auftut. Was wir natürlich auch brauchen, ist sozusagen alle sozusagen, also Bereiche vor dem stationären Bereich zu stärken, und das ist sozusagen der Schwerpunkt, also weil bei Personalausstattung sind wir auf Landesebene in vielen anderen Bereichen im Bereich der mobilen Dienste und vieler eben vorstationärer Angebote. Dort ist unser Handlungsfeld der Stadt einfach auch ein größeres. Da sind wir sehr froh, dass das Sozialamt, das Pflegereferat ja schon im Jahr 2003 hier eine sehr weitreichende Planung unternommen hat mit einem alterspsychiatrischen Konzept, das damals geschrieben worden ist, auf dessen Grundlage in der Stadt Graz ja auch sehr, sehr viel entwickelt worden ist, von der Pflegedrehscheibe, die
Angebote, die die Gesellschaft zur Förderung der seelischen Gesundheit mit Sofa, mit Bier, erfreulicherweise jetzt auch dem neuen Modell der stundenweisen Betreuung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen, die Demenztageszentren, die wir in Graz zum Glück haben, die wir sozusagen auch gegen das Unverständnis des Landes verteidigen müssen und schauen, dass die so erhalten bleiben. Und eine ganze Bandbreite, und wir sind jetzt dabei, also wir werden es im November dann auch öffentlich präsentieren. Dieses Konzept von 2003 ist natürlich in die Jahre gekommen, hat seinen Zweck erfüllt, indem sehr, sehr vieles, was damals konzipiert worden ist, abgearbeitet worden ist und wir jetzt dann sozusagen in die weitere Planung für die kommenden Jahre gehen und wir das auch vorstellen dürfen. Also es hat im Auftrag des Sozialamts der Stadt Graz die Gesellschaft zur Förderung der seelischen Gesundheit verfasst. Und auf der Grundlage geht es natürlich für uns dann auch um die weitere Planung. Da geht es um sozusagen ganz basale Fragestellungen, wie dass man soziale Absicherung hat, dass man soziale Teilhabe sichert, dass wir auch Angebote beispielsweise auf der Stadtteilebene schaffen müssen, dass Menschen einfach Ansprache haben und sozusagen wir Maßnahmen setzen gegen die Vereinsamung. Das ist natürlich ein riesiges Thema, gerade in der Stadt und gerade vor dem Hintergrund, dass ein immer größerer Anteil von Menschen einfach alleine wohnt und das natürlich dann im Alter und sozusagen dann vielleicht auch mit geringerer materieller Ausstattung dazu führt, dass man weniger gesellschaftliche Teilhabe hat, bis hin eben zur Stärkung aller Angebote, die es braucht oder sozusagen, wo man auch dann die Finanzierung sicherstellen muss, also wo wir auch in der Hauskrankenpflege seit 2008 absichern, dass den Menschen jedenfalls die Mindestpension verbleibt, dass wir eine nette Situation haben, dass jemand aus Armutsgründen letztendlich ins Pflegewohnheim gehen muss, obwohl er eigentlich zu Hause bleiben könnte, sich aber die mobilen Dienste nicht leisten kann. Also auch das ist sozusagen Teil des Pakets. Auf der Grundlage haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit. Sozusagen alle, die in irgendeiner Art und Weise gerade auch mit Demenz betroffen sind, wissen das natürlich, dass all die Angebote, die es gibt, gut und wichtig und sozusagen ein großer Beitrag sind, aber natürlich die Herausforderungen dieser Krankheit noch viel größer sind. Aber ja, es geht immer darum, Schritte um Schritte zu setzen und sozusagen auch einen Plan dahinter zu haben.
Aber das Problem wird nicht kleiner werden, wenn man den ganzen Prognosen glaubt. Ich habe es ja eingangs gesagt, die Zahlen werden sich wahrscheinlich verdoppeln. Frau Constantini, was mich aus Ihrer persönlichen Sicht, auch aus der Sicht Ihrer Familie interessieren würde, wie groß war denn der Schritt eigentlich zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Nicht nur, wo finde ich sie, sondern ich will sie überhaupt in Anspruch nehmen. Das ist ja wahrscheinlich auch einmal nicht ganz so einfach, oder sich das einzugestehen.
Ja, und das war sicherlich ganz unterschiedlich in der Familie auch. Also,
konnten Sie das mit Ihrem Vater besprechen oder wie war das?
Ja, ich habe es versucht.
Ja.
Und es war ein Prozess über Jahre, so wie Demenz und diese Erkrankung einen schleichenden Prozess mit sich bringt. Und nicht alle Angebote, nicht alle Versuche sind auf seine Zustimmung gestoßen. Mal schon, mal wieder nicht. Das war durchwegs auch frustrierend. Dann war es wieder hoffnungsvoll, aber eben diese Annahme von Hilfe ist ja aus Angehörigensicht ganz, ganz häufig anders als aus Betroffenensicht. Mhm. Und das bildet sicherlich eine große Herausforderung an diese Familienkrankheit, wie wir schon gehört haben, weil es eben zumeist mehrere Personen in den Familienverbänden oder Freundeskreisen betrifft.
Danke, dass Sie jetzt mir sozusagen den roten Teppich gelegt haben. Dieses Annehmen von Hilfe ist völlig unterschiedlich aus der Sicht des Betroffenen beziehungsweise auch aus der Sicht der Angehörigen. Frau Dr. Schmidhofer, müsste man nicht eigentlich jetzt, ich sage mal, auch im Vorfeld schon Maßnahmen treffen, das passiert ja zum Teil auch, den Menschen, die an Demenz leiden, das Leben einfacher zu gestalten, indem man die Menschen draußen, und wir haben jetzt sehr oft von Einrichtungen gesprochen, von Pflegeheimen, von Krankenhäusern, den Menschen in ihrem gewohnten Umfeld das Leben zu erleichtern. Ich weiß zum Beispiel, dass es Polizeidienststellen gibt, die speziell geschulte Beamte haben, wo diese Damen und Herren wissen, wie gehe ich mit Patienten um oder mit Menschen um, die dement sind und die zu mir auf die Wache kommen. Müsste man das nicht in vielen weiteren Bereichen umsetzen, schulen, den Menschen kundtun? Ganz banal gesagt, müsste man vielleicht so eine Art wie ein Unterrichtsfach in der Schule einführen. Wie gehe ich mit Demenzkranken um?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also darauf muss es hinauslaufen, ja, eben angesichts der Zahlen, die Sie am Anfang erwähnt haben, und angesichts dessen, dass eben Menschen mit Demenz ein möglichst gutes Leben ermöglicht werden sollte und viele Menschen in der Gesellschaft, die nicht direkt betroffen sind durch Angehörige, einfach viel zu wenig wissen über Demenz.
Man kennt sie nicht aus, man weiß nicht, wie
genau. Was mache ich. Nicht? Also das, was auch erwähnt wurde, wenn die orientierungslos sind und eben die ältere Dame immer wieder ohne Fahrkarte fährt und immer wieder erwischt wird und niemand weiß, dass die eigentlich dement ist oder eben dieses Wissen gar nicht vermittelt wurde, weil dieser Schaffner zum Beispiel eben das nie selbst erlebt hat, dann ist das natürlich immer schwieriger für die Person, wenn die noch normal in der Gesellschaft eigentlich unterwegs sein möchte und vielleicht noch viel kann, aber eben immer wieder ihre Orientierung verliert und nicht nach Hause findet. Und Sie haben recht, es gibt eben diese Schulungen für verschiedene Einrichtungen und da sollten wir in die Richtung gehen, und da wird auch schon sehr viel getan von Seiten der Forschung auch, mehr in Richtung Caring Community, Caring Society denken, nämlich dass wirklich alle Bescheid wissen, ja, dass auch die Supermarktverkäuferinnen und Verkäufer Bescheid wissen, wenn eben dann jemand kein Geld dabei hat oder das einsteckt, ohne eben das als Diebstahl werten zu müssen, weil eben da ein Krankheitsbild dahinter steckt. Genauso wie eben alle Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und dieses Caring Community Konzept geht auch in die Richtung, dass wir einfach auch mehr aufeinander schauen. Ja, dass wir einfach darauf achten, dass nicht alle Menschen voll leistungsfähig sind und alles automatisiert an den Supermarktkassen hier das sofort schreitet, sondern dass man eher wieder schaut, dass hier auch die Menschlichkeit wieder reinkommt. Also wir haben ja eher diese Tendenz, dass man eben am Bahnhof manchmal dann gar kein Ticket mehr ohne Automat kaufen kann, weil die Schalter zu sind, wo man auch Mensch-zu-Mensch-Kontakt hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da ist jemand, der eben schon etwas verwirrter ist und trotzdem noch ein Zugticket vielleicht kaufen könnte beim Schalter und beim Automaten nicht mehr, dass das eher dann sehr frustrierend ist und kontraproduktiv für das Wohlbefinden des Menschen mit Demenz. Also hier ist sicher viel zu tun, aber da gibt es in der Forschung schon sehr viele theoretische Konzepte. Reimer Kronemeyer, der letztes Jahr hier war am Demenztag, der arbeitet hier auch sehr viel dazu. Ich beschäftige mich auch damit und auch Kollegen aus unserer Fakultät, Klaus Wegleitner zum Beispiel. Was hier oft fehlt, sind die Forschungsgelder, weil da müssten wir natürlich auch Pilotprojekte umsetzen, ja, dass wir sagen, in Bezirken wie dem Bezirk Lend in Graz, da gibt es schon einige, da gibt es schon gute Infrastruktur, wenn man das noch verbessert und stärkt und hier einfach was aufbauen könnte und das dann auch testet, dann könnte sich hier viel bewegen. Ja.
Also ich denke, vor 5 Jahren hätte ich Ihnen bei diesem schönen Schlagwort Caring Community noch gesagt, nicht böse sein, Frau Professor, das ist ein Wunsch ans Christkind, im Moment dominiert die Ich-AG. Kann es sein, dass sich da in der letzten Zeit etwas geändert hat? Werden wir tatsächlich wieder eine Spur menschlicher, vielleicht auch durch diese ganze Corona-Pandemie-Zeit mitbedingt, wo sich die Leute wieder begonnen haben, umeinander zu kümmern?
Mhm. Spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, die Pandemie. Aber es gibt ja immer, wenn es eine Tendenz gibt, gibt es immer auch Gegentendenzen. Mhm. Und das ist halt gerade dieses schneller, höher, weiter, was sehr viele Menschen stresst und wo viele merken, ich kann da nicht mehr mit. Also auch Menschen ohne Demenz, ja, die oft merken, also was alles verlangt wird und Karriere und Kinder und was weiß ich alles gleichzeitig geschehen muss, dass das viele sicher gerade vielleicht in der Pandemie so zum mal durchatmen motiviert hat, einen Schritt zurückzugehen, zu schauen, ging es nicht vielleicht auch anders, ja? Könnten wir auch nicht unser Leben ganz anders gestalten. Und deshalb glaube ich schon, dass manches bewusster jetzt erlebt wird und auch bewusster mit manchen Bedingungen umgegangen wird und versucht wird, das vielleicht auch zu ändern. Ne?
Ich glaube, wir könnten in Wahrheit wahrscheinlich noch Tage, stundenlang auf alle Fälle weiter diskutieren. Ich bin gebeten worden, ein bisschen die Uhr im Blick zu behalten. Die Frau Konstantini muss auch noch den Nachtzug erreichen, weil morgen in der Früh ihr Kind in die in die Krippe zu bringen ist. Also ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute überhaupt hier sind. Es geht sich knapp aus. Sehr um gerne. 6 ist sie wieder in der Früh in Innsbruck. Es geht sich gerade aus, dem Kind der Jause zu richten und dann zur professionellen Betreuung zu bringen.
Apropos, alles gleichzeitig, oder?
Ja, genau. Vorbild. Im Zug können Sie schlafen, das geht sich alles aus. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wenn Sie selbst Betroffene sind oder wenn Sie selbst in Ihrer Familie Menschen haben, die an Demenz erkrankt sind, ich hoffe, wir konnten Ihnen heute auch ein bisschen Mut machen, nehmen Sie rechtzeitig Hilfe in Anspruch. Das hat mir die Frau Constantini heute auch in unserem Gespräch am Vormittag gesagt. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht scheut, auch sich hinzustellen und zu sagen, ja, da bin ich jetzt überfordert, ich brauche bitte Hilfe. Und es gibt diese Möglichkeiten, es gibt viele Hilfseinrichtungen, auch natürlich der Stadt Graz. Wenn man sich ein bisschen schlau macht oder vielleicht auch mit dem Hausarzt spricht, mit der Hausärztin spricht, es gibt auf alle Fälle die Möglichkeit, wo man Unterstützung kriegen kann. Und sei es nur, dass einem jemand zuhört, der versteht, wovon man spricht. Ich hoffe, Sie haben diese Broschüre auch mitbekommen. Das Programm nimmt ja Zeit. Der Demenzwegweiser von Salz, ist, also von der Steirischen Alzheimerhilfe, ist eine Broschüre, die eigentlich sehr hilfreich ist in vielen Lebenslagen, wenn man mit dem Thema Demenz zu tun hat. Wo finde ich Unterstützung? Wie verhalte ich mich richtig? Wo gibt es die richtigen Formulare, um Unterstützung anzufordern? Also die Frau Claudia Knopper ist heute, glaube ich, ohne dies noch irgendwo hier, ich sehe es jetzt nicht, aber Salz finden Sie ganz einfach im Internet, also nicht Tafelsalz, sondern Salz, Steirische Alzheimerhilfe. Bitte nutzen Sie die Chancen, die auch die modernen Zeiten, die modernen Techniken bieten, um sich zu informieren und vielleicht Ihr Leben ein bisschen angenehmer zu gestalten. Meine Damen und Herren hier am Podium, ich danke Ihnen vielmals für dieses interessante, für dieses spannende Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal zu einer ähnlichen Runde treffen könnten. Und Ihnen danke ich auch fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Dankeschön.
Ich bin Sonja Eismann und ihr hört Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da, auch für dich.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war ein Filmgespräch zum Film Mitgefühl, Pflege neu denken, in dem es um Demenz und neue Formen eines würdevollen Lebensabends geht. Ihr könnt den Film noch bis zum 27.12. online gratis abrufen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.